SWR 2 Leben.
An den Stränden von Sansibar, der Insel im Indischen Ozean, hört man immer Musik. Mustafa ist ein beliebter Männername auf Sansibar. Freddie Mercury, der Frontmann der britischen Rockband Queen, wurde als Farouk Bulsara 1946 in Stone Town auf Sansibar geboren. Er hatte den Namen in den Gassen der Altstadt oder am Strand jeden Tag gehört. Die Mütter riefen so ihre Söhne zum Mittagessen, die Ehefrauen ihre Männer.
Hey Mustafa! Mustafa Ibrahim!
Sansibar war eine britische Kolonie. Im Winter 1963 verließ die Familie Bulsara die Insel kurz vor der Unabhängigkeit und zog nach London. Die Kultur, den Lebensstil und auch den Glauben nahmen sie mit. Auf Sansibar leben vor allem arabische Muslime. Die Insel ist aber auch ein Heimatort der Shirazi, die aus Persien eingewandert waren. Zu ihnen gehörte auch Freddys Familie. Bismillah heißt auf Arabisch im Namen Gottes und steht am Anfang jeder Sure im Koran. Freddie Mercurys berühmtestes Lied Bohemian Rhapsody handelt vom Aufbruch. Let me go, singt er, und es klingt verzweifelt. Freddie Mercury kehrte nie nach Sansibar zurück. Er hat nie von seiner Herkunft gesprochen. Ich bin 1973 in einem kleinen Dorf nahe Posen, Poznań, im kommunistischen Polen geboren. Nach der Wende verließ ich Polen, um im Ausland, in der großen weiten Welt, mein Glück zu versuchen. Es war Freddie Mercurys Musik, die mich dazu inspiriert hatte. Ich wollte aus meinem Leben etwas machen, genau wie Freddie. Ich habe mich mutig und kraftvoll gefühlt, voller Elan und Träume. Ich dachte, wenn Freddie, ein armer Junge aus Sansibar, es schaffen konnte, dann kann ich es auch. Ich brauchte fast 30 Jahre, um mein Heimatdorf wieder besuchen zu können. Freddys Stimme hörte ich das erste Mal mit 13 Jahren, im Frühjahr 1986. Ich erinnere mich so genau daran, als ob es gestern gewesen wäre. Der Fernseher im Wohnzimmer meiner Eltern lief. Plötzlich diese unverwechselbare Stimme. Ich erstarrte. Ich verstand kein Wort Englisch, aber ich spürte, dass diese Musik viel mehr ausdrückte als die Lieder, die ich sonst im Radio oder im Fernsehen hörte. Eine Sehnsucht, den Traum, Grenzen zu überwinden. Das wollte ich auch, in die Freiheit aufbrechen. Der Alltag in dem kleinen Dorf im Westen Polens war damals einfach nur öde. Es gab einen Lebensmittelladen und ein Geschäft mit sogenannten Industriegütern, also eine kleine Auswahl an Schürzen aus Polyester, Seife und Zinkeimern. Die Kirche war der Mittelpunkt unseres Lebens. Hier wurden wir getauft, hier feierten wir unsere Erstkommunion. Bei den Maiprozessionen habe ich in einem weißen Kleid Blumen gestreut, über die der Priester mit der Hostie schritt. Polen war das einzige Land im Ostblock, in dem die Religion nicht verboten war. Die kommunistischen Führer wussten, wenn sie in Polen die katholische Kirche verbieten, gibt es eine Revolution. Und an deren Spitze würde meine Tante Halina stehen. Tante, ist der Glaube wichtig für dich?
Na klar, er ist das Wichtigste.
Wieso?
Was wird aus einem Menschen, der nicht gläubig ist? Ein Tier?
Heute, 36 Jahre später, stehe ich wieder vor der Kirche in meinem Geburtsort mit meiner Tante Halina. Ich wäre gerne mit meiner Mutter gekommen, doch sie ist vor ein paar Jahren verstorben. Meine Mutter war diejenige, die meine Freddy-Begeisterung, fast Freddy-Manie, begleitete. Meine Tante Halina, mein Cousin Radek, sein Bruder Maciej und meine Cousine Bernadetta, die 5 Jahre jünger ist als ich, sie alle sind im Dorf geblieben. Ich wollte nur weg, seitdem ich denken konnte. Die Sendung, die ausländische Videoclips zeigte, hieß Videotheka und wurde von Krzysztof Szewczyk moderiert, einem schlaksigen Mann Mitte 30 mit einem riesigen, zur Seite gekämmten Pony und einer weichen Stimme. Seine Sendung war das Westlichste, das man in den 1980er Jahren im polnischen Fernsehen zu sehen bekam. Dort habe ich Freddie Mercury und Queen zum ersten Mal gehört. Freddy war geschminkt wie meine Tanten zur Silvesterparty im Gemeindesaal der Volksfeuerwache. Er trug einen engen schwarzen Lederminirock, hochhackige Schuhe und einen knappen Angora-Pulli, der sehr sexy wirkte, wegen der falschen Brüste. Seine Erscheinung war sehr weiblich, wäre da nicht der schwarze Schnurrbart gewesen. Gebannt schaute ich zu, wie er mit einem Staubsauger in der Hand sang und tänzelte. Mit meinen 13 Jahren habe ich Freddy wie einen großen Bruder geliebt. Meine Küsse waren für Vitek, meinen heimlichen Schwarm aus der 8. Klasse, reserviert. Is this the real life? Is this just fantasy? Seitdem habe ich alles nur für Freddy gemacht. Ich stand immer rechtzeitig auf, um nicht zu spät zur Schule zu kommen. Ich lernte fleißig und bekam gute Noten. Ich räumte mein Zimmer auf. Sogar meine Zähne habe ich geputzt für Freddy. Immer hatte ich meinen Walkman mit Freddys Musik dabei. Bohemian Rhapsody ließ ich in Endlosschleife laufen. Mein Cousin Maciej hatte ganz andere musikalische Vorlieben.
Ich hörte am liebsten Modern Talking und Sandra.
Modern Talking und na pewno Sandra.
Jeden Abend traf sich unsere Clique auf dem Gelände des Kindergartens, um heimlich Zigaretten zu rauchen, Blödsinn zu machen und zu quatschen.
Der Kindergarten lag neben dem Fußballplatz der Schule. Nach dem Fußball gingen wir rüber, um dort Wasser aus dem Brunnen zu trinken. Früher konnte man nicht wie heute eine Flasche Wasser im Laden kaufen.
Ich sehe mich noch heute, wie ich auf der Schaukel sitze. Mich mit gespielter Lässigkeit vom Boden abstoße, die Kopfhörer auf den Ohren und Tear It Up aus vollem Hals brülle. Damals bekamen meine Mutter und ich ein echtes Problem. Mein Vater, der schon immer über den Durst getrunken hatte, wurde zum Alkoholiker mit Delirium Tremens und Entziehungskuren, das volle Programm. Nicht nur meine Familie, das ganze Dorf wusste davon und keiner wunderte sich. Um die meisten Familienväter stand es nicht viel besser.
Die Männer schufteten 8 Stunden. Danach kauften sie sich Bier, Wein oder Wodka. Man sagte damals, ich habe eine Wohnung und etwas zum Essen und ich habe Alkohol. Was brauche ich mehr? Alle wussten, ein schönes Haus oder ein Auto werden wir uns nie leisten können.
Diese Erklärung war mir schon damals, als ich mit 13 Jahren dem Zerfall meines Vaters zusehen musste, sehr suspekt. Doch mit Freddys Musik auf den Ohren pfiff ich darauf. Ich pfiff auf meinen Vater. Ich pfiff auf sie alle. Sie konnten mir nichts mehr anhaben. Ich hatte meinen perfekten Zufluchtsort gefunden. Tear it up. Alles niederreißen, einfach so, beiläufig im Vorbeigehen. Ich war so hochnäsig damals und von mir eingenommen. Ich wollte etwas Großartiges, etwas Atemberaubendes leisten. Ich wusste nur nicht was. In dieser Zeit legte ich auch, ohne es wirklich zu begreifen, einen Grundstein für meine späteren Reisen. I want to be free, Der Clip zu I Want to Break Free wurde immer wieder in der Sendung Videotheca gespielt. Und ich habe ihn auf eine VHS-Kassette aufgenommen. Ich musste herausfinden, worüber Freddy singt. Damals gab es noch kein Internet. Wir hatten auch kein englisches Wörterbuch zu Hause. Ich drängte meine Mutter, mir eins zu kaufen. In der Schule lernten wir Russisch. Das heißt, die Sprache wurde unterrichtet, doch keiner lernte sie richtig. Ich habe mal eine gute Note bekommen und lief wie beflügelt nach Hause. Schon auf der Türschwelle schrie ich: Ich habe eine Eins in Russisch. Meine Mutter schaute mich an und sagte kühl: Und wieso freust du dich so? Russisch war die Sprache des Feindes. Kurz nachdem die Nazis Polen überfallen hatten, besetzte die Rote Armee am 17. September 1939 den Osten des Landes. Nach dem Krieg hatte Stalin in Polen eine kommunistische Regierung installiert. Oppositionelle wurden verhaftet, viele ermordet. Die Wirtschaft wurde zentral gesteuert, das Privateigentum verstaatlicht, was zu Armut führte. Es gab keine Meinungsfreiheit und keine Reisefreiheit. Vom System profitierten nur die Regierungskreise, prominente Parteimitglieder und ihre Familien. Deswegen war die russische Sprache verhasst beim Volk. Englisch dagegen war etwas ganz anderes. Englisch sprach man im gelobten Westen. Das verstand meine Mutter. Ich musste nicht lange bitten. Ein paar Tage später hielt ich ein kleines Englisch-Wörterbuch in den Händen. Ich habe alle Liedtexte von Queen übersetzt, so gut ich es damals konnte. Spätestens bei dem Song Now I'm Here und bei dem Satz Down in the Dungeon, just Peaches and Me, war ich an meinen linguistischen Grenzen angelangt. Was macht Freddy im Kerker mit den Pfirsichen? Mag er Pfirsiche? Will er sie essen? Jahre später, als es Internet gab, habe ich erfahren, dass der Song von Brian May geschrieben wurde und Peaches der Name seiner damaligen amerikanischen Freundin war. Nichtsdestotrotz habe ich dank Freddy und Queen im kommunistischen Polen so viel Englisch gelernt, dass es mir nach der Wende half, mich im Ausland zurechtzufinden. Der Westen hatte durch die englische Sprache, trotz aller Bemühungen der kommunistischen Partei, seinen Weg in das kleine Dorf in Polen gefunden. Denn ich sprach jeden in der Imperialistensprache an, was die Nachbarn entweder in Begeisterung oder in Panik versetzte. Eines Tages sagte Szewczyk, der Moderator von Videotheca, dass Queen in Budapest spielen werden. Das Konzert sollte am 27. Juli 1986 stattfinden. Eine Rockgruppe wie Queen hinter dem eisernen Vorhang. Mit brennenden Wangen und voller Hoffnung lief ich zu meiner Mutter und habe ihr die Nachricht verkündet. Freddy spielt in Budapest. Das ist auch im Ostblock. Da muss man nicht in den Westen. Zu den Klassenfeinden. Du bist erst 13. Nach Budapest? Vielleicht gleich zum Mond? Das kannst du dir aus dem Kopf schlagen. Heute weiß ich, dass ich meine Mutter total überrumpelt hatte. Sie war damals 36 Jahre alt und noch nie im Ausland. Sie hatte keinen Reisepass und ich genauso wenig. Unser Antrag wäre aber wegen der systemfeindlichen Tätigkeit von Onkel Czesiu in der illegalen Gewerkschaft Solidarność höchstwahrscheinlich abgelehnt worden. Abgesehen davon, dass die Tickets 6-mal so viel kosteten, wie meine Mutter im Monat verdiente. Erst viele Jahre später habe ich das Budapester Konzert in einem Video gesehen. Die Jugend aus dem Ostblock reagierte genauso spontan und sang nicht schlechter als das Publikum im Westen. Und doch war Freddy in Budapest zurückhaltender als auf westlichen Bühnen. Bei I Want to Break Free verzichtete er auf seine Verkleidung, die falschen Brüste und die Perücke. Das Lied hätte als Freiheitshymne aufgenommen werden können. Meine Cousine Bernadetta, ihre Tochter Nikolka mit Freund Oskar sind bei mir in Berlin zu Besuch. Heute ist es das Einfachste der Welt, über die polnisch-deutsche Grenze zu fahren. Es versetzt mich immer wieder in größtes Entzücken. Denn als Kind habe ich gedacht, dass es nur in die nahegelegene Stadt geht und dass eine Grenze etwas Unpassierbares ist. Wir schauen uns das Konzert Hungarian Rhapsody auf Video an. Der 18-jährige Oskar ist total begeistert.
Myślę, że mogliby wywołać Bund przeciwko władzom komunistycznym.
Ich denke, Freddy hätte mit einem unvorsichtigen Wort eine Revolte gegen die kommunistische Regierung verursachen können. Freddy war charismatisch. Die Menschen haben ihn so geliebt, dass sie alles für ihn getan hätten. Ich denke, er hätte den Kommunismus stürzen können.
Im Juni 1990, 8 Monate nach dem Fall der Berliner Mauer, wurde ich genauso alt, wie Oskar und Nikolka heute sind, 18 Jahre. Und es begann das schlimmste Jahr in meinem Leben. Ich war kurz vor dem Abitur und wollte unbedingt zur Uni. Doch mein immer betrunkener Vater hatte für meine berufliche Zukunft ganz andere Pläne. Er wollte, dass ich in der Seifenfabrik, in der er als Elektriker beschäftigt war, am Fließband arbeite. Er hatte diese Stelle schon klar gemacht, wie er beiläufig beim Abendessen verkündete. Ich schaute meine Mutter verständnislos an. Bis heute weiß ich nicht, ob sie einfach keine Kraft mehr hatte, mit meinem Vater und der damaligen Realität zu kämpfen, oder ob sie sich schämte. Ich versteckte mich auf dem Dachboden, hörte Freddys Stimme, sang mit. Ich sehe genau, was du von mir willst, aber ich bin nicht dumm. Es ist in Gottes Händen. Und schwor meinem Vater baldige Rache. Am 24. November 1991 hörte ich im polnischen Fernsehen die Nachricht, dass Freddie Mercury an AIDS gestorben war. Im Fernsehen zeigten sie Freddys Gesicht, das ich kaum erkannte. Blass und ohne Schnurrbart, dafür mit einem 3-Tage-Bart, sein Blick zu Boden gesenkt. Ich saß in der Küche und beweinte Freddy, als ob er zur Familie gehört. Immer wieder hörte ich das Lied »The Show Must Go On«. Meine Mutter, die in der Küche das Geschirr abspülte, verdrehte die Augen und sagte genervt, »Meine Güte, hör endlich auf. Siehst du, selbst dein Freddy hat sich diese Seuche eingefangen. Wegen so einem so ein Theater zu machen, so zu heulen.« Das ist Gottes Strafe für sein zügelloses Leben. Siehst du, wie solche Menschen enden? Schwul wie eine Narzisse, Schätzchen, sagte Freddy über sich. Wieso können die Menschen nicht so leben, wie sie wollen? Wieso kommen so intolerante, gehässige Worte aus dem Mund meiner Mutter? Meiner Mutter, die ich für meine Verbündete hielt. Das unsichtbare Band, das mich immer mit meiner Mutter verbunden hatte, zerriss. Freddys Tod hatte mich aufgerüttelt. Aus dir muss doch was werden. Du musst lernen. Du musst studieren, wiederholte ich wie ein Mantra. Pfeif auf deinen Vater und den Job am Fließband. Du kannst viel mehr als das. Freddy hat es auch geschafft. Ich beschloss, so schnell wie möglich aus diesem Haus, wo man eine Krankheit für eine Strafe Gottes hielt, auszuziehen. Die Abiturprüfung bestand ich mit der besten Note in der ganzen Schule. Am 1. Januar 1992 packte ich meinen Rucksack und zog zu Hause aus. Der Abschied war ernüchternd. Mein Vater rief mir hinterher, dass ich in ein paar Tagen auf Knien zurückkommen und ihn um Hilfe bitten werde, dass ich es alleine nicht schaffen werde. Ich schulterte meinen Rucksack, ging einfach weiter, drehte mich nicht um. Im Rücken spürte ich den Blick meiner Mutter. Ich hatte kaum Geld, doch das schüchterte mich nicht ein. Freddy war Ende der 1960er Jahre auch zu Hause ausgezogen. Seine Eltern wollten, dass er einen bürgerlichen Beruf wie Arzt oder Anwalt ausübt. Doch er zog in eine feuchte Studentenwohnung, machte Musik und verkaufte Secondhand-Klamotten, um sich über Wasser zu halten. Ich suchte mir eine Bleibe in Poznań. Mein erstes Zimmer, das ich mit zwei anderen Mädchen teilte, war im Untergeschoss. Waschen mussten wir uns in einer Heizkammer. Dort stand die Badewanne. Das Wasser kam aus einem Gartenschlauch. Immerhin war es warm. Tonight I'm gonna have myself a real good time. Als Freddie Mercury noch kein Star war, war auch bei ihm das Geld knapp. Manchmal reichte es nur für eine Dose Bohnen, erinnert sich in einem Interview Roger Taylor, der Drummer von Queen und Freddies Freund. Doch Freddie hielt an seinem Traum fest. Genau das habe ich auch getan. Ich wollte Journalistin werden, Fremdsprachen lernen, in andere Länder reisen, interessante Menschen kennenlernen. Und ich wollte Geld verdienen, damit ich mir so ein Leben leisten kann. Sechs Monate nach meinem Auszug von zu Hause bot sich mir eine Chance. Die größte Tageszeitung der Region veranstaltete einen Wettbewerb für Studenten. Sie suchten junge Leute, die die leeren Seiten mit dem Wind der Veränderungen und Freiheit füllen würden. Ich nahm an diesem Wettbewerb teil und fand mich unter den 5 Nachwuchsjournalisten, die man aus einigen hundert ausgesucht hatte. Mit 21 Jahren wurde ich Leiterin der Lokalredaktion der Posener Tageszeitung Głos Wielkopolski. Solche Karrieren waren nur damals, kurz nach der Wende, möglich. Ich arbeitete 12 Stunden am Tag, studierte und feierte. Ich habe sehr viel Geld verdient, schrieb wütende Reportagen und bekam Journalistenpreise. Ich stürzte mich ins Nachtleben und hatte zahlreiche Liebschaften. Ich war nicht zu stoppen, ich lebte. 1994 beschloss ich, nach Deutschland zu gehen. Ich wollte in Berlin mein Glück versuchen. Ich setzte wieder alles auf eine Karte. Ganz nach Freddies Vorbild. Ich lebte das Leben, das sich zu leben lohnte. Ein freies Leben. Für mich ist Freddie kein Star, sondern etwas Persönliches, wie ein Familienmitglied. Er ist meine Eintrittskarte in die Welt gewesen, in der ich alles erreichen kann.